Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, was würde Marx wohl dazu sagen? Man kann nur spekulieren, wie oft diese Frage in unserem Land gestellt worden ist, ob in den Klassenzimmern der DDR, wo sie buchstäblich jedes Fach durchtränkt hat, wie Ingo Schulze uns beschrieben hat, oder lieber Jürgen Neffe, in den Lesezirkeln westdeutscher Universitäten, oder so habe ich selbst erlebt, als Eignungstest vor dem Eintritt in eine Studenten-WG der 70er Jahre. Und heute, was würde Marx wohl dazu sagen, wenn er gerade in diesen Saal schauen würde? Ein Gespräch zu seinem Gedenken, ausgerechnet im Schloss Bellevue, schwere Teppiche, goldene Lüster, Porträts deutscher Könige, preußischer Könige, ehrlich gesagt, führe ich mir das äußerst spitze Ende seiner Feder vor Augen, das wir aus seinen Briefen, aus seinen Polemiken kennen, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir die Antwort nie erfahren werden. Eine Annäherung höchstens bietet uns sein Berlin-Besuch 1861. Wenige hundert Meter von hier entfernt logiert Marx mondän bei dem vermeintlich verbündeten und tatsächlichen Intimfreund Ferdinand Lassalle. Keine 10 Pferde würden ihn dazu bewegen, so schreibt er an seine Cousine in Holland, nach Deutschland zu gehen und noch weniger nach Preußen und am allerwenigsten nach diesem abscheulichen Berlin mit seinem Sand und seiner Bildung und seinen überwitzigen Leuten. Den darauf folgenden Satz hätte man fast auf unsere Einladungskarte drucken können. Ich zitiere: In Berlin ist natürlich jeder, der etwas Geist zu verspritzen hat, außerordentlich begierig nach Leidensgefährten. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Schloss Bellevue, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, was würde Marx dazu sagen, ist heute glücklicherweise nicht unsere Fragestellung, sondern eher die umgekehrte. Was haben wir hier und heute über ihn zu sagen? Und ich freue mich ganz besonders auf ein sehr facettenreiches Podium, was ich Ihnen versprechen kann, mit dem kritischen Blick einer, wenn ich so sagen darf, liberalen Ökonomin, Karen Horn, mit der Lebenserfahrung, dem Gedankenreichtum des Dresdner Schriftstellers Ingo Schulze und, lieber Ranga Yogeshwar, mit der Zukunftsperspektive Ihres neuen Buches, das in Digitalisierung und Robotisierung Umbrüche, wenn ich das so formulieren darf, geradezu marxischem Ausmaß erkennt. Die umfassende Vorstellung dieses Podiums will ich dem wunderbaren Moderator dieses Vormittags überlassen, dem Marx-Biografen, Journalisten und Autor Jürgen Neffe. Sie alle, unsere vier Panelisten, möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen. Ich glaube, ich kann für den ganzen Saal sagen, wir sind gespannt auf Ihr Gespräch und danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen. Was also, meine Damen und Herren, liebe Gäste, haben wir über ihn zu sagen? Wenn ich selbst den Ball unserer Diskussion so ein bisschen ins Rollen bringen darf, dann will ich mit der Feststellung beginnen: Karl Marx war in all seiner Widersprüchlichkeit jedenfalls das, ein großer deutscher Denker. Denker war er vor und über all den anderen Aspekten seines wahrlich vielgestaltigen Lebens. Ökonom, Historiker, Soziologe, Philosoph, Journalist, Chefredakteur, Politiker, Arbeiterführer, Pädagoge, Flüchtling und politisch Verfolgter, Kommentator und Briefeschreiber, heute würde man sagen Netzwerker, Teil eines einzigartigen Kreativduos mit seinem Freund Engels und natürlich Familienvater Jenny Marxens Ehemann. Sein Denken aber überragt dieses Leben, seine politischen Gehversuche hingegen ließen ihn zumeist enttäuscht, frustriert, gekränkt zurück. Mehr folgenreich als erfolgreich könnte man das nennen. Gewaltig ist sein Werk, das er hinterlassen hat, gewaltig in seiner Schaffenskraft, Opfer und entbehrungsreich, häufig der Entstehungsprozess, gezeichnet über lange Zeiten seines Lebens von bitterer Armut, familiären Schicksalsschlägen und schwerer Krankheit. Gewaltig ist es auch in seiner sprachlichen Kraft und seiner literarischen Spannbreite. Gewaltig bis teils unverständlich in seiner Komplexität, sodass die zaristische Zensur die erste russische Ausgabe des Kapitals mit der Begründung passieren lässt, ich zitiere, nur wenige werden es lesen, noch weniger werden es verstehen. Welch folgenreicher Behördenirrtum. Gewaltig will ich auch seinen Geltungsanspruch nennen, seinen Ehrgeiz, die Absolutheitsambition seiner Gedankenwelt. Marx war ein kategorischer Denker und seine Kategorien waren sehr starr. Marx war vernichtend in seiner Kritik an Ideen und noch viel mehr an Personen. Immer wieder blitzen die Momente radikalen Eiferns auf, schwarz und weiß in einer Weise, die heutige Leser vermutlich eher befremdet zurücklässt. Die aber jahrzehntelang, wie etwa die dröhnende Fanfare von der revolutionären Diktatur des Proletariats im Osten unseres Landes in Dauerschleife zu hören war und, ausgesprochen oder nicht, jedenfalls als Rechtfertigung für Gängelung und die kleinen und großen Beschränkungen von Freiheit diente. Und doch, das spürt man in den weit verzweigten Texten, hat alles Eifern, alle Rastlosigkeit, alle Heftigkeit dieses Autors einen Kern, eine innere Triebkraft und die liegt in den Verhältnissen seiner Zeit. Es geht ihm um die Überwindung des massenhaften Elends, um die Befreiung aus Armut und Bevormundung aus der eisernen Hand des Obrigkeitsstaates. Sein Werk ist durchaus durchzogen von einem leidenschaftlichen Humanismus. Da gibt es Appelle für die Pressefreiheit, für humane Arbeitsbedingungen, für den 8-Stunden-Tag, für die Bildung der arbeitenden Schichten, für die Wertschätzung von Frauen, Plädoyers für den Umweltschutz, wenn ich zitieren darf. Dass wir nämlich nicht Eigentümer der Erde seien, sondern lediglich ihre Nutznießer und sie verbessert den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen haben. Es finden sich sogar Freiheitselogen, die bis heute nicht sprachmächtiger und bewegender beschreiben könnten, was eine auf die Prinzipien der europäischen Aufklärung gegründete Gesellschaftsordnung eigentlich ausmacht. Dies zusammengenommen hat Willy Brandt 1977 zu seinem Urteil gebracht, was immer man aus Marx gemacht hat, das Streben nach Freiheit, nach Befreiung der Menschen aus Knechtschaft und unwürdiger Abhängigkeit, das jedenfalls war das Motiv seines Handelns. Aber meine Damen und Herren, was immer man aus Marx gemacht hat, das ist eben kein unbedeutender Nebensatz. Gewaltig ist nicht nur sein Werk, sondern gewaltig sind auch seine Folgen. Auch wenn wir sein Diktum, alles was ich weiß, Sie kennen das, alles was ich weiß, dass ich kein Marxist bin, wenn wir dieses sein Diktum noch im Kopf haben, so ist es für uns, die wir zurückblicken, mit einer schnell dahingesagten Trennung von Marx und Marxismus oder dem Denker und seiner Wirkung eben nicht getan. Ein Wort zumindest drängt sich auch mir auf, und das ist Verantwortung. In der Verantwortung steckt ja das Wort, und mit dem Wort wollte er und hat er die Nachwelt geprägt. Und auch das gewaltig. Um nur ein Beispiel zu nennen, in einem Briefentwurf von 1881 an die Russin Vera Sassolitsch heißt es, also ist etwas Neues notwendig. Das Gemeineigentum abschaffen und die große Mehrheit der Bauern in gewöhnliche Proletarier umwandeln. Gerade mal zwei Zeilen Marx, von ihm selbst verworfen, nie ins Kuvert gesteckt, die aber posthum in die Hände leninistisch-stalinistischer Revolutionäre gerieten und herhielten für Enteignung, Umsiedlung, Zwangsnivellierung von Abermillionen russischen Bauern. Bleibt die Frage, und das ist eine der entscheidenden, wie weit ist der? Wie weit ist der Weg von der Wortgewalt zur tätlichen Gewalt, vom glühenden Gedanken zum fanatischen Handeln. Die Arbeit an dieser Frage während der gesamten marxischen Wirkungsgeschichte bleibt notwendig. Je mehr wir über ihn in Erfahrung bringen, je mehr wir ihn und seine Zeit verstehen, desto eher mag es gelingen, auch den vielfältigen Legendenbildungen etwas entgegenzusetzen. Das tut zum Beispiel aus meiner Sicht jedenfalls die neue Landesausstellung in Trier, die gerade eröffnet wird und deren Schirmherrschaft ich deshalb auch gerne übernommen habe. Denn ich glaube, wir wären in der Tat schlecht beraten, denen das Feld der Deutung zu überlassen, die ihn ideologisch für sich vereinnahmen oder, das ist die andere Variante, absichtsvoll missverstehen. Das ist in der Geschichte zu oft passiert. Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, entgegenwirken wollen, dann muss die notwendige Aufarbeitung des Marxismus einer Offenheit für Marx nicht notwendigerweise entgegenstehen. Und diese Offenheit wünsche ich uns. Ich jedenfalls finde, der 200-Jährige hat uns verblüffend viel zu sagen über unsere Zeit. Das ist auch aus den vielfältigen Analysen und Aufsätzen in diesen Tagen zu lesen gewesen. Über diesen, den aktuellen Marx, werden wir, so hoffe ich, einiges von unserem Podium erfahren. Über Marx, den Analysten der ökonomischen Konjunktur, von Krisen und insbesondere Finanzkrisen, wie sie die Weltwirtschaft vor 10 Jahren nah an den Rand des Abgrunds geführt haben. Über die Gleichzeitigkeit bei Marx von großen ökonomischen Erkenntnissen und folgenreichen Irrtümern, wie Hans-Werner Sinn sie kürzlich beschrieben hat. Über den Anatomen des Kapitals, der galoppierenden Ungleichheit, wie sie Thomas Piketty und andere untersuchen, der Ausbreitung der Marktlogik in alle Lebensbereiche, wenn wir über Selbstoptimierung oder Bildungsinvestitionen sprechen, die Vergötzung des Marktes. Papst Franziskus hat sie gerade erst in fast marxischer Sprachwerbung benannt. Nicht zuletzt den bestechenden Prognostiker der Globalisierung. Und dazu will ich Ihnen nur eine Kostprobe geben, ein kleines Zitat. In wenigen Jahren, schreibt Marx, werden wir eine Dampfpaketlinie haben von England nach Chagres, von Chagres und San Francisco nach Sydney, Canton und Singapur. Dann wird der Pazifische Ozean dieselbe Rolle spielen wie jetzt der Atlantische. Und der Atlantische Ozean wird herabsinken zur Rolle eines Binnensees, wie sie jetzt das Mittelmeer spielt. Das ist nicht, wie Sie verstehen, aus einem aktuellen Think Tank Papier über den Pivot to Asia, sondern es ist in der Tat Karl Marx 1850. Man müsste nur heute die Dampfpaketlinie ersetzen durch das Tiefseedatenkabel. Für mich ist vielleicht der spannendste aller, wenn Sie so wollen, Teil Marxe der Vordenker der technologischen Entwicklung. Gewiss ist, Karl Marx hat die Grundbegriffe des Industriezeitalters geprägt. Die Frage ist, kann er auch noch Stichworte für die nächste Epoche liefern? Natürlich waren Big Data, Artificial Intelligence, Social Media keine Kategorien des 19. Jahrhunderts, aber die Zukunftsfragen, die dahinter stehen, die stellen sich vielleicht drängender denn je. Entfremdung oder Befreiung, Überwachung oder Kontrolle, mehr Markt- und Machtkonzentration durch die Big Five der Datenökonomie oder mehr Chancengleichheit dank digitaler und frei zugänglicher Ideen überall auf der Welt, mehr Fremdbestimmung, wenn der Algorithmus meine Interessen und Vorlieben besser kennt als ich selbst, oder mehr Selbstbestimmung, wenn Roboter uns von körperlicher Arbeit befreien. Lesen wir einen Marx-Satz wie diesen, ich zitiere, da der Arbeiter zur Maschine herabgesunken ist, kann ihm die Maschine als Konkurrent gegenübertreten, dann können wir heute nahtlos anfügen, wenn die Maschine zum Arbeiter aufsteigt, dann mag das erst recht gelten. Sind wir also zurück beim historischen Materialismus, beim Zauberlehrling Mensch, dem seine Erfindung entglitten ist? Jürgen Neffe hat letzte Woche in der Zeit, viele von Ihnen haben es gelesen, einen neuen marxischen Moment beschrieben. Gewiss, immer schnellere Wellen technologischer Disruption stehen uns bevor. Und vielleicht mag auch Marx uns helfen, rechtzeitig die richtigen Fragen zu stellen, die heute zu selten gestellt werden. Aber ich füge auch hinzu, ich halte nichts von deterministischen Zukunftsentwürfen. Dieser Moment muss nicht in neue Abhängigkeit führen, sondern ich glaube, es eröffnen sich ebenso Wege zu mehr Selbstbestimmung, weniger Entfremdung, zu mehr Teilhabe und weniger Ungleichheit. Auf diese offenen Fragen gibt es letztlich keine Antworten, auch keine Antwort von Marx. Sondern ob uns das gelingt, dafür ist etwas ganz anderes entscheidend, oder ich sollte sagen, eine Größe entscheidend, der Marx immer zu wenig zugetraut hat, die Demokratie nämlich. Und das Selbstbewusstsein, mit dem wir uns als Demokraten in einer sozialen Marktwirtschaft die Gestaltung dieser Zukunft tatsächlich zutrauen. Marx sagt, die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Vor ihren Geschöpfen haben sie, die Schöpfer, sich gebeugt. Ich finde, das Zeitalter von Robotern und künstlichen Intelligenzen ist ein guter Moment, um Marx das Gegenteil zu beweisen. Erlauben Sie mir, dass ich am Ende auf das dritte der eingangs genannten Attribute eingehe, eines, das mir, wenn Sie so wollen, als Bundespräsident besonders wichtig ist. Ich glaube nämlich, ja, in der Tat, er war ein deutscher Denker. Karl Marx ist ohne deutsche Geschichte nicht denkbar und deutsche Geschichte vermutlich auch nicht ohne ihn. Karl Marx ist nicht denkbar ohne den preußischen Obrigkeitsstaat und Bismarcks eiserne Hand, ohne die Freiheitsluft des Vormärz, ohne das Hambacher Fest und die zertretenen Hoffnungen der Revolution. Er ist nicht denkbar ohne das menschliche Elend der frühen Industrialisierung, nicht denkbar ohne die Armut auf dem Land, wie er sie als junger Mann schon leidenschaftlich anklagt, etwa am Beispiel der Raffholzsammler, denen die Privatisierung des Waldeigentums ihre damals schon dürre Lebensgrundlage geraubt hat. Es ist auch nicht denkbar ohne die wechselvolle Geschichte des deutschen Judentums, ohne seine, ohne Marxens Absage an die eigene Herkunft, ohne sein Hadern und Eifern gegen das Judentum, in dessen schärfsten Ausfällen die späteren deutschen Dämonen schauerlich vorausklingen. Marx ist nicht denkbar ohne seinen Internationalismus, seinen weltgewandten Blick in Abgrenzung zu dem von ihm verachteten Preußen. Er ist nicht denkbar ohne Flucht und Vertreibung aus Deutschland, den Verlust der Staatsangehörigkeit, ohne, in Engels Worten, die schlaflose Nacht des Exils. Kurz, Marx ist nicht denkbar ohne sein Leiden an Deutschland. Gerade deshalb und gerade in dieser Widersprüchlichkeit sollten wir ihn sehen als großen deutschen Denker. Und das können wir, denn wir sind ein Land, für das es geradezu identitätsstiftend ist, die Widersprüche unserer Geschichte anzunehmen, die Abgründe ebenso wie die geistigen Höhen. Diese Ambiguität gibt es im Falle Marx vielleicht in besonderer Weise im Osten unseres Landes. Ich habe Ostdeutsche getroffen, die beides sind. Froh zu sein, froh ihn los zu sein, den Marx, mit dem die ganze Unfreiheit des SED-Regimes verbrämt wurde, und doch zugleich hoffend, dass da noch ein anderer Marx ist, der was zu sagen hat über die Gefahren eines ungezügelten Kapitalismus, über die Möglichkeiten einer gerechteren und humaneren Ordnung. Ich glaube, wir Deutschen im Jahre 2018 sollten Karl Marx weder überhöhen noch aus unserer Geschichte verbannen. Wir müssen uns vor Marx nicht fürchten, noch müssen wir ihm goldene Statuen bauen. Herzlichen Dank.